Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt.
Was treibt mich an? Müsste jetzt sagen, es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage, weil was ist die ehrlichste Antwort auf diese Frage? Was treibt mich an? Wenn ich jetzt so überlege, das erste ist so, Sport und vor allen Dingen für mich ist es das Schwimmen. Und das andere ist mehr so im beruflichen Kontext, lass uns die Welt retten. Aber natürlich funktioniert das nicht, sondern lass uns zu dem Netzwerk in Kontakt treten, mit dem man diese Fäden weben kann oder diese Seile weben kann, die zu Veränderungen führen. Und das ist schon ein starker Motivator bei mir, den ich immer wieder mehr bewusst mache, weil man geht am Morgen dann schnell, springt man rein und merkt so, wow, es fließt, es ist gut. Und dann hat man da den Kontakt und da den Kontakt und macht ein Follow-up hier und macht ein Follow-up dort. Und nachher geht es wirklich darum, hey, wo geht was, wo kann man mit neuen Ideen den Austausch weitertreiben, wie kann man ehrlich miteinander umgehen, wie kann man diese Verantwortungsfrage in den Mittelpunkt stellen und das fickt, sagen Sie mal. Ich bin gerade noch ein bisschen im englischen Kopf, im Kopf drin, suche gerade deutsche Vokabeln, aber das fickt ist eine Schweizer Vokabel, die ich sehr gut finde, weil es ist etwas, was wirklich Spaß macht und verändert.
Voll gut. Ich habe den Eindruck, dass es also auch sehr viel darum geht, immer wieder zu reflektieren, was wirklich wichtig ist und was dir wirklich wichtig ist.
Ja, das Wichtige ist so eine Geschichte, das ist schwierig. Ich merke, ich ersetze das Wichtig immer mehr mit dem Wort relevant. Was ist jetzt gerade relevant oder was passt jetzt gerade? Und so dieses Intuitive auch damit hineinzunehmen, wo gehen denn die Fragestellungen hin und was ist wichtig? Das ändert sich natürlich auch sehr schnell. Und was ist relevant? Das ändert sich natürlich auch sehr schnell. Und in dem Zusammenhang finde ich es eben auch spannend zu gucken, wie kann man das ein oder andere, was jetzt wichtig oder auch relevant ist, mal auch auf ein Stück Papier schreibt oder sich auch mal im E-Mail austauscht und nachher das mal stehen lässt und guckt, ist es eigentlich jetzt wichtig oder ist es relevant? Also sie spielen damit, find ich ganz spannend, weil im großen Zusammenhang ist die Komplexität so gigantisch, dass ich glaube, kaum jemand wirklich sagen kann, wow, was ist denn jetzt wichtig?
Was hilft dir im Alltag, genau das zu entscheiden, diese für dich zu beantworten, was ist für dich momentan relevant oder was ist auch für dich momentan wichtig?
Also wichtig und relevant für mich ist, so zu gucken, die Menschen, die um mich rum sind, das so der engere Freundeskreis, der weitere Freundeskreis, aber auch so die inspirierenden Leuchttürme in meinem Netzwerk, mit denen in Verbindung zu bleiben und da zu gucken, wow, wo stehen die gerade auf der Reise und sollte man sich mal wieder austauschen oder wo spürt man vielleicht das ein oder andere auch, die brauchen jetzt mal schnell einen Anruf und Hilfe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere ist sehr viel so aus diesem, sagen wir, dem täglichen Workflow, den Zusammenhängen, was muss ich jetzt als erstes abarbeiten? Oder wo muss ich jetzt dringend mal auch nachhaken, damit ich die Zusammenhänge selber besser verstehe? Zu den verschiedensten Themen, weil ich bin eher der Generalist, der so den Blick von oben auf die Dinge hat und auch sehr gut die Sachen zusammen verweben kann. Aber zwischendrin braucht es halt einen Deep Dive auch tiefer in ein Thema hinein, um auch diese Komplexität klarer aufzeigen zu können oder selber verstehen zu können. Und das ist dann auch so ein Moment, so, wow, ist das wichtig, da muss ich jetzt einfach mal Kontext haben, worum geht es eigentlich bei dem Thema. Tiefer vielleicht auch mit Leuten drüber reden.
Das heißt also einerseits zu gucken, den Menschen, die dir wichtig sind und die einem im Leben wichtig sind, für die zu sorgen, mit denen in Kontakt verbunden zu bleiben und auf der anderen Seite Klarheit über die Sachen, die man macht, weiterhin zu haben. Vielleicht das auch diesen ganzheitlichen Blick immer im Beid zu behalten zu können und vielleicht auch mal zurückzugehen, es dann einfach von einer gewissen Distanz, das einfach beurteilen zu können, was halt momentan relevant ist.
Ja, ich denke, ich sehe das fast wie anders, weil in dem Moment, in dem du in Beziehung stehst mit anderen Menschen und auch den Austausch hast und den bewussten Austausch mit anderen Menschen hast, passiert ja was in der Konversation, in dem Gespräch. Und die Erkenntnisse aus diesem Austausch verändern natürlich auch deinen Blickwinkel auf die Dinge, was sehr spannend sein kann. Wenn man das wahrnimmt oder wenn man sich die Zeit nimmt, es wahrnehmen zu können oder zu wollen, was dann wieder auf Auswirkungen hat, wie man weiter vorgeht. Von daher sehe ich es noch mehr in diese Richtung.
Okay, voll interessant. Lass uns mal einen Schritt nochmal zurück machen. Nochmal mehr drauf gucken, was ist es, was du eigentlich machst? Ne, weil wir gerade jetzt sehr reingegangen sind sofort. Also, wenn du dich einfach mal beschreiben müsstest oder dich auch so vielleicht jedem Neuen vorstellen, womit identifizierst du dich? Auch gerade im Bereich, wo du sagst, was möchtest du für eine positive Veränderung reinbringen?
Also ich identifiziere mich, glaube ich, immer mehr mit diesem, mit bei mir selber bleiben und aus mir heraus zu gucken, wo kann ich Veränderungsimpulse setzen im System, in meiner Umfeld und auch selber ein bisschen daran wachsen, das ist mir wichtig. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage nicht ganz mitgekriegt, weil du hast zwei Levels aufgemacht. Kannst du nochmal wiederholen, bitte?
Vor allem erstmal, kannst du mir einen kleinen Einblick geben, was ist es, was du eigentlich beruflich machst?
Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage oft, die ich selten gerne beantworte, weil für mich geht es eher um die Menschen. Aber natürlich mache ich was beruflich und das macht mir auch großen Spaß. Und die Headline von dem, was ich beruflich mache, ist, ich helfe Menschen verantwortlich zu handeln und tue das im systemischen Kontext. Das ist die Headline. Dann wissen die meisten Leute gar nichts damit anzufangen, was ich manchmal ganz gut finde. Weil ich merke, aha, sie haben sich mit verantwortlichem Handeln noch nicht auseinandergesetzt oder sich zu den Themen noch nicht selbst reflektiert. Also grundsätzlich geht es darum, aus meiner Historie, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz heraus, habe ich immer wieder mit sehr reichen Individuen zusammengearbeitet, die ganz klar sagen, hey, was kann ich denn hier eigentlich verändern? Mit meiner eigenen Kompetenz, aber auch mit meinem Geld. Und viele sind an diesem Punkt, ja, wie verloren auch, oder desorientiert ist vielleicht das bessere Wort, oder noch nicht mündig genug zu wissen, was man machen kann. Und da einzusteigen und zu helfen, zu gucken, hey, was gibt's für Möglichkeiten? Wo kann man was machen? Wie kann man sich einbringen? Wie kann man sich finanziell einbringen? Wie kann man sich persönlich einbringen? Und was kommt auch auf der anderen Seite für denjenigen heraus, der sich eingebracht hat? Weil ich denke, das ist was ganz Wichtiges zu verstehen und nachzuvollziehen, was man gemacht hat oder was man macht mit seinem Geld. Und das im breiteren Spektrum, sag ich mal, auf der philanthropischen Ebene, was kann ich philanthropisch machen? Wie kann ich da meine eigenen auch Projekte aufbauen? Und dann in den Übergängen auch in Richtung, ja, wie kann ich das auf der Investitionsseite machen? Und da gibt's, das wissen wir jetzt alle, Gott sei Dank endlich, wahnsinnig viele Möglichkeiten von Impact-Investing-Möglichkeiten zu thematischen Investitionsmöglichkeiten. Dann kommen alle diese Keywords, ESG, SDG, SRI und sowas, die Portfolios entsprechend zu diversifizieren. Aber auch da geht es für mich darum, diese Hintergrundmusik klarer mit einem Kunden oder mit einer größeren Institution rauszuarbeiten. Was ist die Grundmotivation dahinter? Und was soll erreicht werden? Und wo sind die Potenziale? Wo kann man seine eigenen Fähigkeiten entsprechend positionieren, dass man auch wirklich sagt, okay, da bin ich gut, das will ich weitermachen. Und auch dann zu sehen, was passiert.
Also im Gewissen hilfst du anderen Menschen, vielleicht sich bewusst zu werden, welchen Einfluss sie auf die Welt haben. Und den bewusst einfach zu gestalten, dass sie am Ende ja selbst einfach einen positiven Einfluss auf die Welt haben, beziehungsweise einfach selbst einen Beitrag leisten können.
Ja, manchmal muss man noch ein Stück vorher anfangen, weil viele Leute sich gar nicht bewusst sind, was für eine Welt wir eigentlich leben. Und das kann man niemandem vorwerfen und sollte man auch niemandem vorwerfen. Zum Beispiel die Sustainable Development Goals ist ein Beispiel dafür, endlich mal auch zu erfahren für eine breitere Bevölkerung, wo sind denn die Herausforderungen eigentlich? Und dann haben wir sie in 17 Silos reingegossen mit 169 Unterzielen und spielen jetzt diese 17 Ziele mehr oder weniger auch gegeneinander aus. Dabei geht es um noch viel mehr. Aber das Gute an diesen Zielen ist, ich habe mal eine klare, durchformulierte Übersicht über die Main identifizierten Herausforderungen, die sich uns stellen, und das auf einer Ebene, die wirklich ja schwindelerregend ist. Und wenn man dann die Zahlen dagegen legt, dann muss man wirklich guten Mutes sein, die nächsten Schritte zu machen. Und ich glaube, da geht es darum zu schauen, hey, worum geht's eigentlich? Aber nicht alles verstehen zu wollen, sondern erstmal aus der Perspektive desjenigen, mit dem man redet, zu schauen, was ist denn deine Sicht der Welt und wie magst du deine Sicht der Welt erweitern, um Wissen, das im Zusammenhang mit Veränderung steht. Also auch mit Veränderungen im Sinne von sozialer Veränderung, im Sinne von Veränderungen im Zusammenhang und Zusammenarbeit der Natur und diese Geschichten. Und wo kann man nachher in diesem Verständnis die ersten Schritte setzen? Was kann dann so eine Person oder so eine Firma oder auch so eine Stiftung dann machen konkret? Und das braucht auch einen Moment. Also ist nicht, dass jemand kommt und sagt, schönen guten Tag, lass uns mal zusammensitzen, man redet nett und dann macht man was. Das sind Prozesse, die dauern Monate und manchmal im Idealfall, sogar wenn es auch um größere Engagements geht und eine Familie noch dranhängt, manchmal sogar Jahre, um sich wirklich zu bewusst zu sein, hey, das will ich machen. Und daran habe ich Spaß und haben wir alle daran Spaß und dann es auszuprobieren und weiterzugehen. Und das auch auf einer Ebene, wo ich immer wieder sage, der Begriff Rat geben ist hier sehr, sehr gefährlich auch. Ich sehe mich da eher als ein Enabler, Coach, Guide, wie immer auch man das nennen will. So ein jemand, der ein bisschen hilft aus dem Off, sich selbstbewusster zu werden, was will ich in dem Bereich voranbringen und welche Informationen brauche ich und wo kann ich tiefer gehen und wen kann ich treffen, um noch mehr zu verstehen und mit wem kann ich mich auch verbinden, gemeinsam was zu machen. Weil im Endeffekt ist es nicht mein Geld. Und es ist auch nicht mein Projekt, sondern ich bin derjenige, der anderen Leuten hilft, ihr Projekt selber auf die Beine zu stellen. Und das bedeutet aber auch, dass Kunden manchmal etwas machen, was ich nicht so machen würde, aber ich finde es dann wichtig, dass sie es machen, um ihren Lernprozess zu machen. Der natürlich ein bisschen auch dann abgefedert, dass eine Landung nicht hart wird, aber Learning by Doing ist auf mancher Weise manchmal viel sinnvoller langfristig, als jetzt alles fusselfrei durchzudeklinieren. Damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen, was viele Leute nicht so nachvollziehen können, weil das Ego schnell hineinkommt und sagt, aber ich weiß doch jetzt, die Organisation ist doch so toll und die muss doch jetzt unbedingt dieser Kunde unterstützen und so weiter. Und ich so, ja, das mag schon sein und ich kenne genug sehr gute Organisationen. Aber das sind dann eher mal so Cases, die ich vorstelle, anzusagen, hey, da musst du jetzt was machen. Weil im Endeffekt der Kunde nachher selber sehr genau weiß oder schon Projekte gesehen hat, wo er irgendwo eine emotionale Verbindung hat oder sie, der man nachgehen muss, um zu verstehen, woher die kommt und warum die da ist und ob dahinter sich etwas versteckt, was die Kundin sich noch nicht so ganz überlegt hat, aber da nachher wirklich auch eine ganz andere Möglichkeit des Fulfillment entstehen kann.
Also was ich viel raushöre, ist dort, oder vielleicht kannst du nochmal auf diesen Unterschied eingehen, auf der einen Seite diese Beratung, um was du gerade mehr meinst zu sagen, Coaching, Enabling, Impulse geben. Warum ist dieser Ansatz so wichtig? Oder warum bevorzugst du diesen gegenüber zu sagen, hey, ich sehe mich selbst einfach als Experte, weiß, wie es funktioniert, oder nehme ich mal an, und sage, ich berate andere einfach nur. Gerade im Kontext von, sagen wir mal, Nachhaltigkeit beziehungsweise einen positiven Beitrag leisten?
Ja, also eines der Hauptmomente ist, ich glaube, der große Erfolg bei all diesen Dingen ist die emotionale Bindung an das, was man voranbringen will. Und das rührt dann wieder her, ja, wo sind denn die Werte, wo schlummern denn die Werte und die Visionen und die Ideen, die nachher auch eingebracht werden können. Und das ist ja auch schon mal ein Schritt, den viele Leute noch nicht gemacht haben. Wir alle haben unsere Werte und die wenigsten sind sich deren bewusst. Und darüber hinaus verändern sich diese Werte natürlich auch über die Zeit und oft wird gar nicht reflektiert, dass man sich schon wieder verändert hatte. Und was heißt dann nachher das auch entsprechend für meine Arbeit? Ich finde es sehr schwierig, weil ich entmündige irgendwo auch die Kundschaft, weil wenn ich berate, dann entnehme ich ihnen ja ihre eigene Verantwortung des Privilege of Choice, also ihres Privilegs. Und wir haben das sehr ausgeprägt in unseren Breitengraden, eine Veränderung herbeizuführen, aber das aus der Eigenverantwortung heraus. Und diese Eigenverantwortung ist etwas, was sehr zentral ist, auch im Sinne einer sich verändernden Gesellschaft. Und im Moment ist die Eigenverantwortung bewusst oder unbewusst ein großes Thema, auch im politischen Kontext, wie können wir denn wieder Eigenverantwortung ausüben oder bewusst auch Eigenverantwortung für unsere Wahlentscheidungen nehmen, weil wir mehr verstehen oder weil wir wieder mehr verstehen wollen, also das zurückzunehmen oder auch wie können wir wieder die Eigenverantwortung über unsere Familie übernehmen und die Entscheidung. Wichtig finde ich auch über unsere Gesundheit, gerade auch im Zusammenhang, was essen wir, wie behandeln wir unseren Körper. Und da ist viel uns auch weggenommen worden für und über zu viel Ratschläge. Und mit mehr eigenem Verständnis der Zusammenhänge kann ich ganz klar andere eigene Entscheidungen treffen, weil ich habe das Privileg, diese Entscheidung treffen zu dürfen und zu können. Auch wenn ich jetzt nicht viel Geld habe, ich kann sehr viel mehr machen, als man sich bewusst ist. Aber wie komme ich an diesen Punkt, ich kann ja was machen. Und das ist vielleicht sogar der größere Hebel, als wenn ich mich als Weltveränderer in den Mittelpunkt stelle und jetzt brachial ein System umstülpe. Weil vieles dieser Umstülpe kommen aus dem Inneren heraus. Es wälzt sich ja um.
Ja, voll gute Punkte. Und auch gerade einfach dieses, ganz viele sind sich vielen Themen erstmal gar nicht bewusst. Das heißt, als erstes Bewusstsein zu stärken, zu schüren. Als nächstes dann Menschen dafür sich interessieren, den Wille da ist, Verantwortung zu übernehmen. Und was ich auch ganz wichtig finde, auch einfach in diesem vielleicht Abgrenzung zu, oder was das Ziel von Coaching, von Begleitung an verschiedenen Formen auch ist, ist ja auf dieser Punkt, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen und gleichzeitig natürlich auch die zukünftige Handlungsfähigkeit, die Handlungskompetenz. Und es ist nicht nur darum geht, ich berate und dann macht jemand das genau so, sondern das Ziel sollte ja auch oft sein, oder ist es ja oft, zu sagen, wie kann die Person langfristig oder auch eine Organisation selbstständig anders und nachhaltig handeln dann?
Das ist Idealfall. Oder sogar nachher noch nachhaltig handeln, aber auch noch im nächsten Schritt sich selbst in diesen Selbsterneuerungsmodus hineingehen, was nochmal eine andere Dimension ist, als zu sagen, okay, ich kaufe jetzt mehr Biofood, aber auch zu verstehen, was kann ich denn noch machen? Oder was kommt denn in dieser Skala, wo ich Einfluss nehmen kann als nächstes? Ich mag in dem Zusammenhang immer gerne das Beispiel vom veganen Burger, der den Meat Burger ersetzt. Und ich sage immer, Leute, ja, das ist doch cool. Weniger Fleisch müssen wir essen. Nicht nur sollten wir essen, sondern müssen wir essen. Das heißt nicht, dass ich sage, man soll aufhören mit Fleisch essen, aber wesentlich bewusster und weniger. Aber der Meat Burger mit den Vegan Burger zu ersetzen, ist ja nicht grundsätzlich ein Paradigmawechsel. Sondern das Spannende wäre nachher ja zu sagen, okay, wo ist denn die Culinary Experience mit dem, was uns die Natur zu bieten hat, an Gemüse, an Perennials, an Kräutern, an Früchten, die wir noch nie eigentlich in Erwägung gezogen haben, eigentlich zu konsumieren, die aber reichhaltigst vor unserer eigenen Haustür wachsen. Und auch inhaltlich vom Nutrients her, von den ganzen Vitaminen her, teilweise wesentlich besser sind als irgendeine Urwaldfrucht, die wir von far, far away einfliegen.
Ja, bin ganz bei dir. Und ich finde nochmal diesen Punkt ganz wichtig, den du gesagt hast, dass es nicht nur darum geht, oder es ist ein extrem wichtiger Schritt, also definitiv erstmal zu gucken, wie kann eine Person selbstständig handeln oder auch eine Organisation, dann nachhaltig. Aber das ist nochmal eine ganz andere Stufe, als ich sag mal, sich selbst zu regulieren und zu gucken, wie kann ich meinen Ansatz, sage ich mal, weiterentwickeln, im Prinzip eigene Strategien zu finden, dieses erwünschte Ziel weiter zu verfolgen. Finde ich einen ganz, ganz großen Punkt.
Aber das ist nachher natürlich auch etwas, was, das geht in das ist für mich der Mindshift, um den es, glaube ich, auch in der heutigen Zeit sehr geht. So, wie kommen wir denn in den Mindshift herein, dass wir etwas entwickeln, was sich abtrennt oder abhebt von dem, was wir bisher gelebt haben oder in den Systemen, in denen wir bisher gelebt haben, und wie können wir dort auch etwas kreieren, was, das schöne Wort resilienter ist, was tragfähiger ist, aber was auch langfristig eine eigene Dynamik eingebaut hat, die diesen evolutionären Aspekt, auch den wir in der Natur sehen, im Universum sehen, mit berücksichtigt. Und das ist das immer, wo ich auch, wir brauchen Regulierung, wir brauchen auch Guidelines, aber wir sollten diese flexibel halten, damit sie sich anpassen können auf das, was passiert unterwegs. Also, weil wir sehr wenig noch auch von den Systemen verstehen, um nachher zu gucken, boah, das eine Gesetz hat nachher Auswirkungen, die sogar kontraproduktiv sind. Also die eine der Double Binds, die wir jetzt in den letzten Monaten beobachtet haben, ist, wir haben weniger oder keine Flugzeuge im Himmel, das heißt, wir haben weniger Kondensstreifen, das heißt, wir haben ganz andere Reflexionsmechanismen am Himmel. Die Sonne knallt viel stärker auf die Erde und auf den Ozean. Das heißt, wir haben schnell Trockenheit, weil die Böden austrocknen und der Ozean sich schneller erhitzt. Das heißt, wir haben Konsequenzen daraus, die wir im ersten Moment gar nicht sehen, weil eigentlich denken wir, ja, weniger Flieger, weniger CO2, cool. Ja, schon cool, aber was heißt das? Und dann noch zu verstehen, in welchen Höhen welche Aerosole welche Wirkung haben und welche Wolken welche Wirkung wiederum auf die... Und dann wird es nachher ja fast gruselig in der Komplexität. Aber damit hängt ja alles zusammen mit dieser Komplexität. Wie gehen wir dahin? Und ich glaube, wenn man diesen breiteren, ich sage hier mal, evolutionären Ansatz fährt, ist es so schwierig, diese Worte zu finden, weil man muss eigentlich Geschichten erzählen, weil viele Buzzwords auch nicht mehr funktionieren. Dann kann ich einfacher das mit einbauen. Aha, okay, das passiert jetzt. Ah, okay, dann kann ich mich auch auf einstellen. Und wir sehen ja jetzt die Stürme in Nordamerika.
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie anfängt und sagt, ja, er möchte gerade, wenn es zum Thema irgendwie Umwelt, Nachhaltigkeit geht und sich ernsthaft damit beschäftigt, kommt genau ganz schnell zu diesem Punkt, wie du es gerade so beschreibst, merkt, okay, eigentlich wollte ich das Kleine, diesen Aspekt angehen und irgendwie hängt es immer mehr mit größeren Sachen zusammen. Auch vorhin hast du SDGs angesprochen, dort ja auch schon sagt, hey, ja, okay, welcher ist jetzt relevant, worauf fokussiere ich mich? Und man auch mal merkt, hey, die hängt auch extrem zusammen. Und selbst wenn man sich auf einen ganz kleinen, eine Sache fokussiert, wie passiert es halt ganz schnell, dass man schnell überfordert wird, wenn man sagt, ja, auch dieses System, wo diese Sachen zusammen einfach drin stecken, ist so komplex, dass man sagen kann, okay, eigentlich habe ich keine Chance an alle, irgendwie den Übersicht und alles zu berücksichtigen. Wie kann man mit dieser riesengroßen Komplexität am besten umgehen? Was ist das, wo du vielleicht auch selbst persönlich Erfahrung hast oder auch wenn du andere unterstützt, gesehen hast, was da gute Maßnahmen sind oder Herangehensweisen?
Boah, das ist eine Riesenfrage. Man sollte sich immer dem System bewusst sein und immer wieder auch jemanden haben, der einen fordert, das System ganz zu gucken, weil man sehr schnell auch wieder dazu tendiert, wieder auch in eine Linearität hineinzugehen. Das ist auch uns antrainiert und es ist vielleicht auch in uns Menschen drin. Also wie kriegen wir die Fähigkeit entwickelt, dass wir permanenter systemischer denken und was kann ich an dem System machen? Und was kann man im System machen, sind dann meines Erachtens wieder die kleineren Schritte im Bewusstsein, dass das Auswirkungen hat, aber auch zu größeren Schritten führen kann. Es ist hier wieder eine Frage des Systemverstehens und was zeigt uns das System, aber auch dann mal auszuhalten, nicht sofort in die Tat zu gehen, sondern auch mal auszuhalten, dass sich die Zeit zu nehmen, die Fragen zu stellen, die sonst nicht gefragt werden. Es ist schwierig, weil wir ja in einem Handlungsverzug sind und in einem Action-Mode erzogen worden sind. Und das mal auch zu versuchen, umzudrehen und mit neuen Vorgehensweisen in dieser Komplexität oder dieser Transkontextualität einen Weg zu finden, der anders ist. Mit meiner Hoffnung oder vielleicht sogar auch mit meinen Erfahrungen, dass sich dadurch ganz andere Welten auftun, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Vor allen Dingen, wenn wir Systeme aus verschiedenen Kontexten angucken oder durch Kontexte hinterfragen, dass wir auf Ideen kommen, auf Erkenntnisse kommen oder auf Einblicke kommen, die sonst vorher verborgen waren. Und nicht, dass sie nicht sichtbar, also nicht, dass sie nicht da sind, aber sie waren wie nicht sichtbar. Und wie mache ich sie sichtbar? Und aus dem Lernen heraus kann etwas entstehen, was dann viel konkreter umgesetzt werden kann in iterative Schritte, in einem Handlungskorridor. Um das Wort jetzt auch Lösung zu bewusst zu vermeiden. Aber trotzdem denken wir in Lösungen, iterative Lösungen sind ja sicherlich auch keine falsche Idee, aber zu sagen, ich habe hier ein Problem mit einer Lösung, damit kommen wir nicht durch. Dort zu schauen, wie lernen wir? Und da lernen wir auch andere Mechanismen, mit dieser Komplexität umzugehen.
Also geht es vor allem darum, sich Zeit und Raum zu nehmen, um nicht gleich zu sagen, jemand stürzt sich auf Sachen, sondern um vielleicht das System überprobieren zu verstehen. Einfach Verständnis, verschiedene Perspektiven einzunehmen im ersten Schritt.
Ja, Raum sich zu nehmen, aber auch Raum zu kreieren, damit diese Prozesse, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese Austausche passieren können, damit du mal den anderen Blickwinkel oder die anderen Kontexte mal betrachten kannst und sich die Zeit und den Raum nehmen beziehungsweise den Raum kreieren, ist etwas, was nicht so alltäglich ist in unserer Welt im Moment. Und ich denke, das würde Spaß machen, das wieder mehr zu integrieren in Alltagsabläufe und Gedanken.
Bin so bei dir. Und ich glaube, mit einem gewissen Abstand und so einfach, es sagt sich immer so leicht. Wie auch, man sollte sich mehr Zeit für sich nehmen, mehr auf sich selbst achten. Und den meisten ist es bewusst. Und die meisten schaffen es trotzdem nicht so wirklich, weil es schwer ist. Und gerade wenn es darum geht, jemand ist sehr engagiert und sagt, er möchte etwas verändern und hat diese enorm gefühlte Dringlichkeit. Gefühlt sind wir einfach schon viele Jahre einfach, hätte schon ganz, ganz viel, viel mehr passieren müssen. Und immer dieses Gefühl von, boah, wir hinken so enorm hinterher und es müsste und es sollte einfach schnell mehr passieren. Wie können wir damit gut umgehen? Wie können wir auf der einen Seite sagen, wir sehen, wie viel nicht gut läuft und wie es höchste Zeit wird und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein, ja, eigentlich müssen wir uns mehr Raum schaffen und einfach in Aktionismus zu gehen, ist nicht unbedingt die beste Lösung oder der beste Weg.
Gibt da verschiedene Punkte zu. Eins ist etwas, was ich sehr stark finde, ist, sich mehr auch mit visionärer Arbeit zu beschäftigen, zu gucken, wie würde denn eine Zukunft aussehen, in der CO2 kein Problem mehr ist, wo die Welt in Ordnung ist und dass wir auch keine Gesetze mehr brauchen, die Welt in Ordnung zu halten. Wie sieht denn das aus? Wie fühlt sich denn das an? Da mal mehr hineinzugehen. Die Maya haben das in 2012 gesagt. So, Leute, träumt doch eure Zukunft mal. Und ich glaube, wir haben uns seitdem nicht hingesetzt und mal richtig uns das überlegt. Also da so ein bisschen das auch mal umzudrehen und nicht nur auf das Schlimme zu gucken, aber auch zu sehen, woran das könnte hingehen. Und ich sage da ganz bewusst, das Schlimme nicht zu ignorieren, sondern, und es ist wichtig, es ist auch aufzurufen, aber mehr die Energie hineinzugeben, etwas, was verändernd das Schlimme auch aufheben kann. Eine Vision ist eins und das andere ist, ich glaube, ein Tipping Point. Und ich glaube, wenn wir, gerade auch wenn wir diese Räume anders nutzen und die Verbindung zueinander anders leben, dann kommen wir an Punkte, wo auf einmal auch Veränderungen sehr, sehr schnell gehen können. Durch verschiedenste Ideen, Innovationen, Erkenntnisse. Man findet auf einmal ja eine Technologie, die vielleicht also schon lange irgendwo schlummert. Auf einmal ist es jetzt Zeit, sie rauszubringen. Wir haben eine neue Effizienz und wir haben es oft gesehen, auch bei der Photovoltaik. Hier sehen wir es bei den Batterien, die uns meilenweit woanders hinbringt, aber auch trotzdem dann zu schauen, welche sind die Innovationen, die uns die neue Culinary Experience gibt. Und nicht nochmal die bessere und effizientere Batterie, die noch mehr Strom und noch besser halten kann. Es gibt so ein bisschen beides. Und ich glaube, dann passieren Sprünge, die uns durchaus auch ganz woanders hinter katapultieren können zu den Herausforderungen, die wir haben. Es müsste man mit Beispiel, ich glaube, die regenerative Agrikultur hat da eine Rolle zu spielen. Die Ideen, die momentan sehr breit auch ausprobiert werden, nicht diskutiert werden, ist so die Purpose Economy. Wie baue ich neue Firmen auf? Wie können die Mitarbeiter anders dort integriert werden? Was kann ich für neue Gefäße kreieren, die etwas zusammenhalten, aber trotzdem nicht in diesen Sog einer Aktiengesellschaft, einer GmbH hineingezogen werden, die dann oft auch vorbelastet sind aus vieler Seite, vieler Richtung. Da passiert einiges und das ist, glaube ich, sehr vielversprechend, weil das, wenn sich das weiterentwickelt, ganz schnell zu Veränderungen führen kann, die grundlegend nachher sind. Wichtig dabei für mich ist, dass ich verstehe, dass alles miteinander zusammenhängt und dass ein neues Bildungssystem, ein neues Gesundheitssystem, ein neues politisches System alles nicht getrennt voneinander gesehen werden kann oder ein neues System der Agrikultur, sondern die sind ja alle miteinander schon wieder auch verwoben. Und sich dem zu stellen, dass sie verwoben sind und zu gucken, wie gehen wir damit um. Und dann braucht es wieder den Raum, diese Prozesse auch zulassen zu können, weil ja, es sind mehr Elefanten im Raum, als wir sehen. Und ich sage immer, ja, und es sitzen noch mehr Giraffen auf den Elefanten, als wir uns vorstellen können.
Finde ich gut. Lass uns mal ein Stück auch nochmal wieder zurück zu dir kommen. Und du hast jetzt sehr viel gesagt, auch erstmal neben den fachlichen Sachen, wo du so ein bisschen deine Rolle siehst. Und vor dem Hintergrund, dass so viel möglich ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze zu sagen, hey, wie wir etwas verändern könnten. Warum hast du dich dazu entschieden, zu sagen, du machst genau das, was du tust? Allein wenn wir uns die ganzen, jetzt mal die 17 SDGs angucken, dann könntest du dich auf einen stürzen und sagen, okay, da probierst du selbst was zu gründen oder da probierst du dieses eine Problem zu lösen. Oder du hast halt selbst eine Organisation. Warum oder was hat dich dazu gebracht, zu gucken, dass du andere Menschen dabei unterstützt?
Ja, das sind so Sachen, die das Leben einem aufzeigen. Und auf einmal ist man da, wo man ist und dann schaut man sich im Spiegel an und sagt, eigentlich geht es mir ziemlich gut und es macht wahnsinnig Spaß, was ich gerade mache. Und dann ist man, glaube ich, am richtigen Punkt. Ich bin nicht der Typ, der sich jetzt für ein SDG entscheidet. Und ich glaube, das ist klar. Sondern eher auch aufgrund meiner Geschichte schaut, wo hängen denn diese zusammen und wo und wie können wir diese anderen Fragen mal aufwerfen, ohne auch die Antwort direkt haben zu müssen. Ich glaube, es gibt viele Fragen, die darf man einfach mal stellen und nachher sind sie überflüssig oder die Antwort kommt später oder wir haben gemerkt, sie waren gar nicht mehr so wichtig. Ich habe eine große Liebe zum Wasser immer gehabt, also eben als Schwimmer auf der einen Seite, aber eben auch als, was ist das für ein faszinierendes Element? Was, es ist das Grundelement von allem dem, was unser Leben ausmacht. Und habe eine Wasserwissenschaftlerin kennengelernt, und das ist viele, viele Jahre her. 30 sehr wahrscheinlich. Und die wusste so viel über Wasser damals, heute ist das mittlerweile anerkannt, die Informationen, die Wasser speichern und die Qualität und Selbstreinigungskräfte des Wassers und all diese Sachen, die damals noch sehr in der Ecke und sehr in der esoterischen Ecke diskutiert wurden. Und dann hat sie aber gesagt, Heiko, wenn du wirklich Wasser verstehen willst, dann musst du die Landwirtschaft verstehen. Das heißt, aha, logisch, weil gutes Wasser kommt auch durch gute Landwirtschaft, weil es wird nicht zum Beispiel von Pestiziden verseucht. Ein gutes Beispiel sind die Münchner Wasserwerke. Die haben vor Jahren, Jahrzehnten dafür gesorgt, dass das gesamte Einzugsgebiet der Grundwasserversorgung für München in Biolandbau passiert, sodass also da die Pestizide gar nicht erst im Grundwasser landen, was nachher für die Stadt München genommen wird. Da gibt es ähnliche Beispiele. Und dann habe ich so, weil ich mit ihr lange zusammengearbeitet habe oder arbeiten dürfen, gemerkt, wow, die Sachen sind ja wirklich noch komplexer. und habe mir angewöhnt, in dieser Komplexität zu denken. Und dann ist es natürlich oft sehr schwierig, zurückzugehen in eine sort of einseitige Sichtweise der Dinge. Das ist wie, wenn man hellsichtig wird. Und es gibt viele hellsichtige Leute, die sich wünschen, es nicht mehr zu sein, obwohl sie vorher wünschten, sie wären es. Weil manchmal muss man einfach Filter einbauen. Aber abschalten kann man es eigentlich nicht mehr. Und dann aus dem heraus zu gucken, hey, okay, das macht ja eigentlich auch Spaß. Und es hilft eigentlich viel mehr in der Verbindung der Systeme zu denken für eine richtige Erneuerung derer oder vielleicht auch eine Veränderung einer neuen Generation von Systemen. Also das ist ja auch nochmal die Geschichte, wie komme ich in ein Mindshift, etwas zu kreieren, was sich wirklich abhebt. Da sind wir wieder beim Meatburger und dem Veganburger und der Culinary Experience. Wie kommen wir denn auf den nächsten Level? Wie kommen wir denn im Mindful Finance dazu, dass der Trader in der Bank durch seine Meditation wesentlich bessere Ergebnisse hat im Traden, aber dass ja das System der Maximierung des Gewinns und damit der Korruptierung der ganzen Idee, wie kommen wir eigentlich mit dem Mindfulness-Ansatz auf eine ganz andere Art, mit Geld umzugehen und mit dem Flow of Money umzugehen und zu schauen, was bedeutet eigentlich mindful investieren? Und wenn ich dann das nachher weiterführe, welches Geld passt zu welchem Projekt, wie kann ich dort ganz andere Flüsse herstellen? Das braucht einen Mindset. Und ich glaube, das finde ich faszinierend und habe viel über diese Sachen immer wieder auch gelernt und ausprobiert und merke so, ja, das ist der Weg, den ich spannend finde.
Danke für den Einblick. Was hilft uns, wenn ich jetzt oder auch ein Hörer sagt, es macht total Sinn und ich möchte auch diesen Mindshift haben, nicht nur zu gucken, wie kann ich das, was ich mache, besser mache, sondern vielleicht wirklich was komplett anderes, was dann wieder einen größeren Impact hat. Was ist es, was mir dabei wirklich hilft?
Ich habe das vorhin kurz erwähnt mit der Authentizität, so dieses ehrlich zu sich sein und zu gucken, wo zieht es mich hin und wo drückt der Schuh? Und ich habe viel und mache es auch viel, immer geguckt, wo denn der Schuh drückt, weil das sind die spannenden Momente, um vielleicht auch das neue, passende Paar Schuh zu kaufen. Ich denke, es gibt da keine Formel. Es gibt so diese Selbstreflexion, was hält mich zurück und was interessiert mich und was hält mich zurück, wie kann ich das aufarbeiten, um klarer zu werden und wo zieht es mich hin, auch zu merken, ist das jetzt etwas, was ich selber mache oder mache ich es, weil jemand anders es macht? Und so diese Selbstehrlichkeit zu kommen und dann zu schauen, wie verbinde ich mich aus der Selbstehrlichkeit dann neu mit anderen Leuten, anstatt einfach jemandem hinterherzulaufen.
Okay. Hört sich also an, in erster Linie sich sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen und was so wirklich Beweggründe sind und vielleicht auch Einflüsse von außen.
Ja, ich habe es viel gemacht, immer wieder auch zu überlegen, so war, jeder so seine kleinen Herausforderungen im Leben und zu gucken, hey, an irgendeinem Moment habe ich gemerkt, let's embrace them, geh rein und guck es dir an und dann passiert was und dann auf der anderen Seite ist es meistens heller, schöner und bunter. Und man ist immer ein Stück weiser und diese Weisheit wieder einzubauen in den nächsten Schritt, den man macht. Ja, das ist etwas, wo ich gut mit vorangekommen bin. Und natürlich im Handeln bleiben, nicht die ganze Zeit sich im Selbst drehen, so ich muss jetzt auf das aufarbeiten, sondern gucken, ja, wie kann ich in die Integration, wie funktioniert die Integration und gleichzeitig mit dem Erkennen und das nachher umzusetzen in real life, ja, beruflich wie privat. Und ich mache da nicht so einen riesen Unterschied, weil vieles von dem, was ich beruflich mache, ist auch privat. Ich mache nicht einen 9-to-5-Job und trinke dann Bier und bin halt abends jemand anders.
Du hast ganz beim Anfang mehrmals von Netzwerk gesprochen und auch vielleicht, wie wichtig es dir ist. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, welche Bedeutung, ich sage ganz allgemein so, Netzwerk, dein Netzwerk für dich hat, für dein Leben, für deine Arbeit?
Also ich habe ein großes Netzwerk und hätte das in meinem Leben nicht mir vorstellen können, dass das mal so ist, weil ich früher sehr ein zurückhaltender Netzwerker war, also totally crap. Und dann habe ich gemerkt, wie spannend es ist, eigentlich mit tollen Leuten zusammen zu sprechen und wie sehr Menschen es schätzen, auf einer gewissen Ebene sich miteinander austauschen zu können. Und dann habe ich angefangen, mein Netzwerk so auch auszusuchen, wo ich Leute spannend finde, sich auszutauschen. Und dann kommt das eine zum anderen und dann ist das einerseits the building of relationship, aber wie halte ich dann diese Relationships und wie baue ich sie weiter auf? Und es gibt sicherlich auch gewisse Beziehungen, die dann mal wieder, ja, wie ein bisschen neutraler werden oder auch mal auslaufen. Und es gibt auch nur eine gewisse Anzahl von Kontakten, die man aktiv bewirtschaften kann sozusagen, die man aktiv in Vibration halten kann. Das ist für mich der bessere Ausdruck. Und es macht einfach dann Spaß, wenn das Netzwerk funktioniert und man schnell an Informationen kommt, schnell mit Leuten in Kontakt kommt, vielleicht schneller einen Sprung machen kann, so jemanden, an dem man sonst schwierig rankommt. Und ich denke eben, die Qualität dieser Beziehung hilft sehr viel, Erkenntnisse zu haben, die uns auch auf dem nächsten Level der Ideen, der Innovation führen.
Ja, also ich glaube, du hast so ein paar Sachen gesagt und den meisten ist es ja bewusst, dass ein Netzwerk enorm wertvoll sein kann für verschiedene Sachen. Einfach um zu sagen, um ganz irgendwie um bestimmte Menschen ranzukommen, aber alleine auch immer einen gewissen neuen Kreislauf, neuen Input von Ideen, von Austausch einfach zu haben und zu gucken, wie kann man, ja, vielleicht auch, wenn man eine Idee hat, wenn man etwas voranbringen möchte, unterstützt ein Netzwerk. Ist natürlich enorm dabei. Und was ich gut finde, auch was du gerade so ein bisschen gesagt hast, wie wichtig es ist, mit den richtigen Leuten, vor allem dieses engere Netzwerk zu holen, mit dem man sich gerne austauscht. Also nicht zu denken, oh, okay, wer ist für mich am meisten nützlich oder wer würde mich am meisten weiterbringen, wer ist vielleicht auch ganz bekannt, sondern zu gucken, mit wem genieße ich den Austausch. Und dann ist es auch viel leichter, was du so sagst, mit die Vibration aufrecht zu erhalten.
Ja, ich finde das eben, weil in der Vibration steckt sehr viel Spannung. Es ist ja auch eben eine Spannung zwischen Menschen manchmal sehr gut, weil kann ja auch jemand sein, mit dem du gar nicht so gut kannst, aber du hast halt wahnsinnig guten Austausch. Und ich meine, das ich schätze das. Und für mich ist eben, bin ich der Mensch, der jemanden kennenlernt, um dann da mich mit einem Namen brüsten zu können oder nachher über den nachher die Sachen rankommen zu können. Ich finde, das funktioniert sowieso nicht, sondern es muss aus dem organischen Wollen heraus entstehen. Und ich bin wahrlich nicht derjenige, der jetzt da seine LinkedIn-Accounts Freunde versucht, nach oben zu treiben, damit er eine höhere Nummer hat als andere. Sondern mir geht es wirklich, wer bist du, der du mir gegenüberstehst? Und ich zeig dir ja auch, wer ich bin, wenn du Lust hast, das zu sehen. Und dann wird es spannend. Und dann da ist eben auch, wenn du fragst, was ist das Möglichkeit im System, sich zu verändern, das System zu verändern, dann ist das dieses, ja, ich bin ich und du bist du. Und aus dem können wir die Veränderung schon sehr, sehr weit mitgestalten.
Wenn oft Leute darüber reden, vielleicht über ihre Arbeit, ist oft, oder was ich dann immer wieder raushöre, ist so ein bisschen, okay, damit kann ich vielleicht mehr erreichen, damit kann ich meine Ziele erreichen oder zumindest voranbringen, gerade wenn es darum geht, oh, ich habe eine Vision. Bei dir habe ich oft so ein bisschen rausgehört oder auch das Wort, wenn du sagst, hey, das macht dann mehr Spaß oder das macht Spaß. Ist es was, wenn du vielleicht auch wie du Entscheidungen triffst, ist dieser Punkt zu gucken, okay, wie macht etwas mehr Spaß? Ist es was dich leitet?
Ja, im Bereich dessen, dass du dir das leisten kannst, diesem Spaßweg zu folgen. Aber es gibt irgendeinen Punkt, wo sich es wie umdreht, dass der Spaßweg auch dich selbst ernährt, dass der Spaßweg so self-fulfilling prophecy wird. Und das hat für mich auch wieder sehr viel mit Authentizität, ich sage es jetzt zum vierten Mal, aber zu tun. Vielleicht wird es mir auch gerade jetzt nochmal wieder klarer, zu sagen, ja, wenn ich der bin, der ich bin und auf das zugehe, was ich gerne, mit dem ich gerne verbandelt bin und mit was ich gerade gerne weiterarbeiten will, dann bestärkt sich das ja gegenseitig.
Was hat dir denn geholfen, deinen Weg zu finden, beziehungsweise authentischer zu sein?
Habe ich meinen Weg gefunden? Also ich würde... I don't have the slightest clue. Wenn du Freunde von mir fragst, die würden ja sagen, ja, du bist auf deinem Weg. Und die würden mir genau sagen, wie der aussieht und alles. Ich sehe ihn manchmal nicht, aber ich vertraue eigentlich, dass ich auf dem richtigen Pfade gehe. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis. Weil sich dann einem andere Abenteuer auftun, als wenn man so ganz gerade linig auch vielleicht zum Beispiel seine Karriere durchgeplant hat. Was ist Authentizität? Ich habe gemerkt, je mehr man wirklich eben diesen inneren Kern in sich entdeckt und auch wieder in Resonanz geht und auch verstärkt, dann kommt die Authentizität wie automatisch. Man kann dann gar nicht mehr zurück. Dann ist es so kraftvoll, dann bist du du. Und dann magst du auch gar nicht mehr eine Geschichte erzählen, sondern dann bist du einfach du. Und dann sagst du deine Sachen achtsam und respektvoll, aber aus dem Ich heraus. Und ich glaube, das ist etwas, was eine Reise ist, die jeder auf seine Weise entdeckt. Solange jemand die Motivation und auch die Idee hat, sich verändern zu wollen oder mehr zu verstehen über sich und das Leben. Also es ist dann schon auch eine größere philosophische Ebene, die dazu kommt. Und fair enough, wer das nicht will, der will das nicht. Also das ist ja nicht die Geschichte.
Wenn du mal zurückblickst, so auf deinen Pfad, auf deinen Werdegang so ein bisschen, die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, was ist denn einer deiner wertvollsten Erfahrungen beziehungsweise einer vielleicht deiner größten Aha-Momente?
Jetzt sind wir im größer, schöner Weiterspiel. Ja, vielleicht sogar ein schmerzvoller, also es ist das, was jetzt gerade kommt, dann nehmen wir das. Ein schmerzvoller Moment, der mich damals in der dritten Klasse von jetzt auf gleich aus dem ganzen System geschossen hat, mich lange in Krankenhäuser hat liegen lassen und dann auch behindert als Kind, Jugendlicher durch die Welt gehen lassen. Und ohne das wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Und manchmal bin ich dafür sogar dankbar. Das ist ganz schräg. Und es ist sehr schmerzvoll auch. Aber es hat auch eine Riesenkraft, wenn man es aus der Perspektive sieht. Und ich bin immer wieder auch über diese damalige Geschichte, die sie über die Jahre ausgewachsen hat, aber immer wieder auch mich erinnert, immer wieder auch erinnert, wow, komm. Das ist dein Achillesferse, über die du immer wieder rangetrieben wirst an die neue Dimension des Lernens. Und wie gesagt, I embrace the process. Und dann macht es auch Spaß. Es ist schmerzvoll, aber es ist dann aber auch gut, weil man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Am I making sense here? I don't know.
Definitiv. Danke, dass du das so offen teilst. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz oft solche Erlebnisse sind, die erstmal in dem Augenblick wirklich grausam, schrecklich, vor allem sehr schmerzhaft sind, die dann im Nachhinein wirklich den Weg vorbereiten und vielleicht auch nötig sind, damit man die Arbeit, die man jetzt machen kann, überhaupt macht. Wie denkst du da drüber? Ist es dir auch was dir immer mal wieder begegnet, wenn du anderen Menschen vielleicht unterstützt, dass die auch solche ähnlichen Erfahrungen oder teilweise auch im ganz anderen Kontext natürlich, aber einfach diese in dem Moment starken Einschränkungen oder starken schmerzhaften Erfahrungen gemacht haben?
Ich glaube, das hat jeder irgendwo. Und das ist etwas, was jetzt sich mehr zeigt denn je und Gott sei Dank auch mehr diskutiert wird denn je. Das sind die kleinen und die großen Traumata, die wir alle mit uns rum, schleppen. Und das sind jetzt die kleinen und großen kollektiven Traumata, die wir alle mit und in uns haben und mit uns rumschleppen. Und jeder hat die. Und jeder hat die auf teilweise sehr verschlungenen Wegen. Und ich habe sie vielleicht offensichtlicher gehabt als andere, aber ich glaube, in der Situation ist jeder und kann sich damit auseinandersetzen. Und es ist Gott sei Dank auch wieder mehr Thema, gerade auf der kollektiven Ebene zu schauen, wie gehen wir damit um mit dem kollektiven Trauma, was uns auf einmal bewusst wird. Black Lives Matter geht in die Richtung. Aber auch mit den Traumata, die wir kreieren. Aufgrund von verschiedensten Maßnahmen. Die Corona-Krise ist sicherlich etwas, was sehr viel Traumata kreiert hat und noch kreieren wird. Und je mehr wir dessen bewusst sind, desto mehr können wir darauf eingehen, dass eigentlich da Traumata im Raum stehen und schauen, wie wir das auch uns davon lösen oder gleichzeitig auch wieder schauen, wie wir sie nicht schmerzhaft in einer Gesellschaft verankern müssen, sondern wie wir damit leichter und spielerischer umgehen und wie wir es auch aussprechen oder aussprechen dürfen oder es auch eingeladen wird, es auszusprechen. Aber eben dann nicht auf der Ebene von analytisch in den Raum schmeißen, sondern zu gucken, was ist was sehr Verletzliches? Wie gehen wir damit um mit dieser Verletzlichkeit? Und wie zeigen wir diese Verletzlichkeit? Da sind wir schon wieder auch wieder Authentizität. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Räume zu schaffen, diese Verletzlichkeit zulassen, weil hinter der Verletzlichkeit und dem Zulassen Verletzlichkeit Heilung steckt. Und aus der Heilung heraus entsteht ein wahnsinniges Potenzial an neuen Ideen, Kreativität, Sichtweisen, Motivation, was zu machen. Und das ist nicht alles super komplex. Man muss sich einfach dessen bewusst sein und schauen, wie man damit umgeht.
Und akzeptieren, dass es da ist.
Ja, man auch, also es ist ja eigentlich auch wie, es ist ja wie auch ein Geschenk, weil daran kann ich ja auch wieder arbeiten, loslassen und merken, was dann passiert. Es zeigt ja auch uns auch eigentlich ein Stück von dem Weg, von dem Pfad auf.
Da sieht man auch mal wieder interessant, wie stark die ganzen Themen, worüber wir reden, immer wieder zusammenhängen. Na, wenn du gerade sagst, hey, das zeigt den Weg, den eigenen Pfad auf, gleichzeitig wie sehr solche Erlebnisse auch dann zu einem selbst werden, beziehungsweise das Ich, die Persönlichkeit prägen. Und wenn man sagt, man möchte authentisch sein, authentisch leben, sich einfach auch mit diesen Themen beschäftigen muss und sie dann probiert zu akzeptieren und anzunehmen, ersten Schritt. Wenn wir jetzt einen kleinen Schritt vielleicht auch weggehen Richtung berufliche Leben, berufliche Laufbahn, es ist ja oft genauso. Von außen sieht man immer, was Menschen so alles erreichen und womit sie sich beschäftigen und dann ist es auch ganz oft oder ziemlich schnell kann es passieren, dass man so ein bisschen, wow, was dort alles ist. Und genau wie du gesagt hast, dass jeder in seinem persönlichen Leben so wirklich schwere, vielleicht auch Schicksalsschläge erlebt, passiert es ähnlich oder eigentlich ja auch immer im beruflichen Kontext. Und was sind denn bei dir, wo du sagst, vielleicht mal ein Misserfolg, nennen wir es mal Lieblingsmisserfolg oder zumindest einer, der dir einfach einfällt, wo du gesagt hast, der war in dem Moment vielleicht schmerzsam, vielleicht auch wirklich alles andere als schön, aber der später einen Erfolg vorbereitet hat oder zumindest einen Weg.
Stellst du schon wieder eine schneller, höher, weiter Frage? Ja, es sind alles Geschichten im beruflichen Kontext, wenn man da von der einen Seite auf die andere Seite geschleudert wird, die am Ende vom Tag einen immer weiterbringen. Und einem das und einem lernen. Also den letzten Job, den ich hatte, der wurde strukturbedingt meine Stelle abgeschafft. Und dann hatte ich sehr großzügig Zeit, mir zu überlegen, was die nächsten Schritte sind. Und aus diesem Überlegen ist nachher die Selbstständigkeit gekommen. im ersten Moment war das natürlich auch ein Schock und auch so persönlich eine Ohrfeige. Und dann kommt man natürlich auch mit dem, bin ich nicht gut genug und bla bla bla. Und im nächsten Moment, und das war sehr schnell der nächste Moment, so, oh Gott sei Dank, kann ich aus dem Stressrad raus. Und jetzt muss ich es aber sauber machen, weil professionell ist man ja auch. Und durch die andere Perspektive, die dann sehr schnell kam, ich gemerkt habe, wow, was dann für ein Feedback kam. Und das Feedback habe ich nachher mitnehmen können und nehme ich heute noch mit in das, was ich heute mache. Ja. Also von daher ein sogenannter Schicksalsschlag eigentlich nachher so, wow, was ein Geschenk. Und das ist so vielleicht die sogenannten Schicksalsschläge haben nachher alle irgendwo anders hingebracht. Ja, man muss sich da wahrscheinlich umarmen damit man sieht, was da dahinter steckt, um das nachher erleben zu können oder mehr sich in diese Richtung weiterzuentwickeln.
Bin so bei dir. Ah, darum, ich glaube, sehr fest daran, diese Sachen erstmal zu akzeptieren ist oder im Ersten bewusst zu werden. Bei vielen Sachen mit großen Schicksalsschlägen kommt man sowieso nicht drum herum. Aber noch einfach zu akzeptieren, dass es passiert, sich nicht extrem dagegen zu wehren, sondern zu gucken, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und dann vielleicht auch sich einfach zu fragen, was ist das Gute da drin? Wie kann ich das einfach gut nutzen?
Ja, nutzen ist so ein schwieriges Wort dabei, aber ja. Zu gucken, was dahinter ist, was zeigt sich? Und was kann ich aus dem, was sich zeigt, mitnehmen, um den nächsten Schritt zu machen? Und das kann man sehr wahrscheinlich als Nutzen bezeichnen, ja. Aber ich werde das als Nutzen, das ist mir schon wieder zu viel wert. Aber ich glaube, wir meinen das Gleiche.
Ja, du hast es besser formuliert. Auch wenn ich die Gefahr übergehe, jetzt die dritte solch eine Frage zu stellen, aber ich fand deine Antwort immer sehr gut, darum mache ich es nochmal. Wenn du mal auf die letzten paar Monate, gerne auch weiter auf die letzten 12 Monate zurückdenkst, so ungefähr, einfach nur als Orientierung, also in die letzte Zeit, was ist eine der interessantesten Sachen, die du gelernt hast?
Wie stark und wie tief die Beziehung zwischen Menschen ist. Und wie kraftvoll wir aus denen sie uns ernähren können und schöpfen können und auch neue Ideen generieren können. Und da ist das Wort generieren sicherlich falsch. Ich spreche hier ganz konkret auf das, die Idee von Nora Bateson, Warm Data, an. Ich habe vor, das ist ein bisschen mehr als 12 Monate, aber den Warm Data Lab Certification gemacht, also den Trainingskurs, dass ich Warm Data Labs machen kann. Und es geht darum, dass ich die Beziehung von Menschen untereinander, also den Dialog von Menschen untereinander über Kontexte verbreitere, also größer mache. Und wir haben es jetzt in den letzten 6 Monaten, vor allen Dingen auch im Lockdown, sehr intensiv auf das Online-Format umgebaut und haben People Need People, Building Relationships that Build Relationships. Und das waren tiefe Erfahrungen, die sehr mein Denken verändert und beeinflusst haben, wo ich in einem virtuellen Raum mit wildfremden Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen bin und auf so tiefer Ebene habe mich austauschen können, weil das der Ablauf in die Richtung geht und die Fragestellung in die Richtung geht, werden sehr offene Fragen gestellt und darüber hinaus Menschen kennengelernt, so tief, die ich noch nie gesehen habe, außer auf dem Bildschirm. Und dass das möglich ist, war schon sehr eindrücklich. Und dabei, dass das möglich ist, dass aus diesem Austausch und verschiedene Iterationen des Austausches so viel tiefe Weisheit sich mir erschlossen hat, ohne ein Buch zu lesen, unglaublich. Beileibe lese ich gerne Bücher. Und da zu sehen, wow, wenn das möglich ist, Und wenn wir mit dieser Achtsamkeit und dem Respekt diesen Sachen gegenübertreten, dann können wir wahrhaft sehr viel in die Gänge bringen und entstehen lassen. Und das verbindet sich ein bisschen, was ich vorher schon gesagt habe. Auf einmal sehen die Sachen anders aus und ich kann sie ganz anders und schneller voranbringen. Oder ich habe neue Ideen oder aus dem Kontext heraus. Also ein Beispiel war, wir waren an der Konferenz und wir haben so ein Warm Data Lab physisch durchgeführt und eine Professorin, es ging ums Thema Plastik, die hatte über die Vermeidung von Plastik referiert und dann danach saßen wir zusammen und wir haben über Plastik aus dem Kontext von Familie geredet. Und dann saß sie da und realisierte, dass ihre Großmutter den ganzen Schrank voller Tupperware hatte in den 60ern. Weil das war das Ding. Alle waren stolz. Tupperware, yay. Und es war wie heilig. Sie hat es fast nicht gebraucht, weil sie so heilig war. Und sie liebte ihre Großmutter, also liebte sie ihre Großmutter mit dem Plastik. Und einmal hat sie realisiert, dass sie eigentlich einen inneren Widerspruch in sich trägt, auf der einen Seite Plastik zu lieben über die Übertragung der Großmutter und andererseits gegen Plastikverschmutzung und überhaupt Plastik als solches heute zu kämpfen. Ich sage es mal jetzt sehr, sehr, sehr stark. Und das war eine wahnsinnige Erlösung, das aufzulösen, weil sie es auf einmal, also wir haben gelacht, natürlich, und war aber trotzdem sehr emotional. Und es ging sehr tief. Und es ging sehr schnell. Und es ging so, wow, was ist jetzt passiert? Und so könnte ich jetzt hunderte von Beispielen sagen, die gleichzeitig, und dann ist das Trauma auch wieder drin in der Geschichte, heilsam sind. Und das kennen wir alle in guten Gesprächen mit guten Freunden oder auch mit guten Geschäftspartnern. Das muss nicht immer mit einem Kastenbier sein, wo was passiert und du nachher merkst, boah, da ist was passiert. Aber oft überlegen wir uns nicht oder beobachten nicht im Nachhinein, was denn passiert ist. Und da liegt die Kraft. Und es liegt auch die Kraft, die Erfahrung zu machen, aber das Größere dessen, was du in Erfahrung gemacht hast, wenn du es schaffst, es zu integrieren. Und das braucht Zeit und das braucht auch wieder nochmal Raum. Und das können teilweise Monate sein, bis du dann mal sagst, ah, das habe ich jetzt integriert. Aber du merkst es dann nur, wenn du Monate selber später nochmal zurückreflektierst, so, aha, ah, jetzt ist es drin.
Sehr interessant und passt doch super einfach zu diesen Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, auch erstmal zu dem Netzwerk, worüber wir gesprochen haben. Und wenn es gerade darum geht, diese tiefen Beziehungen vielleicht auch überhaupt zu sein, bei Menschen, die man sonst nie, die man nicht persönlich trifft und gerade jetzt, wenn man die letzten Monate, hat es wahrscheinlich jeder gemerkt, ganz viel ist einfach digital, findet statt. Was sind deine Erfahrungen da vielleicht, was hast du so ein bisschen mit rausgenommen? Was hat dir geholfen oder was hilft ganz allgemein? Sagen, wie kann man mit Menschen, die man vielleicht auch noch nie persönlich davor getroffen hat, so bei dem ersten Kontakt diese Tiefe oder zumindest etwas mehr Tiefe, etwas mehr persönliche Bindung schaffen?
Also ich weiß die Antwort. Du weißt es da wahrscheinlich auch. Weil ich habe es auch schon gesagt. Es geht ein bisschen, wie setze ich einen Online-Raum auf? Zu zweit, zu fünft, zu vierzigst. Wie baue ich den Raum und halte ich den Raum, dass er wie auch geschützt ist? Das mache ich eigentlich auch, wenn ich in ein Konferenzzimmer gehe und habe ein Board-Meeting. Dann stelle ich auch Blumen auf den Tisch und habe die Wassergläser aufgestellt und der Kaffee steht parat und die Gurzli stehen parat und so. Und dann ist es vor allen Dingen auch geht es darum, mit offenen Fragen zu arbeiten für diesen persönlichen Kontakt. Es braucht die geschlossenen Fragen, um zielführender auch Prozesse in Gang zu geben. Aber für mich ist es sehr wichtig, um diese Verbindung zu haben im Online-Space, zu gucken, wie kann ich mit diesen offenen Fragen jemanden einladen, etwas zu teilen, was vielleicht auch seine Verletzlichkeit oder ihre Verletzlichkeit zeigt. Und am besten macht man das, indem man selber anfängt und sagt, wow. Weil dann setze ich den Ton für die Art der Diskussion, die ich mir auch in dem Raum wünsche, weil ich vorneweg trete. Und wenn ich das gemacht habe, ändern sich meistens sehr schnell auch die geschlossenen Fragen oder vielleicht braucht es sie gar nicht, aber es braucht ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Zeit und Raum für diesen ersten Prozess. Aber dann beginnen diese Beziehungen zu entstehen. Und dann beginnt das Öffnen. Und dann wird es urspannend. Aber das ist auch etwas Heiliges, weil es braucht sehr viel Respekt. Du musst schauen, dass diese Verletzlichkeit nicht missbraucht wird. Man muss sich bewusst sein, dass die Leute, wenn sie merken, und sie zeigen sich ja sowieso anders, auch zum Teil viel offener mit ihren Sachen, mit ihren Traumata. Und mein Gott, in wie viel Schlafzimmer habe ich geguckt in den letzten 5 Monaten? So, wow. Und dass man sich das bewusst ist und das ein bisschen pflegt und dann passieren diese Dinge, inklusive der Heilung.
Es ist vor allem auch wieder Raum schaffen, egal ob digital oder eben physisch, das Gucken, aber vor allem auch den Raum, ich sag mal, selbst, also wie sich selbst zu öffnen, was du meinst, so ein bisschen eine Vorleistung zu geben, also sich selbst vielleicht fast letztlich zeigen, etwas von sich persönlich rausgeben. Also ich, und was ich immer ganz wichtig finde, überhaupt, wenn man schon sagt, sich öffnen, auch ja offen für den anderen zu sein. Nicht einfach nur, hey, ich gebe von mir nach offen Sachen raus, sondern vor allem auch zeigen, ja, man hört zu, man ist da, man interessiert sich für den anderen. Ich glaube, das sind sehr elementare Sachen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du liest gerne Bücher. Mhm. Kannst du 1 bis 3 vielleicht Bücher empfehlen, die du sagst, die haben dir sehr geholfen oder den anderen so, anderen Changemakern, anderen Unternehmern?
Also im Moment bin ich ein wahnsinniger Fan von Laura Storm und wir haben auch letzte Woche telefoniert. Die hat ein Buch geschrieben, zusammen mit ihrem Kollegen, der heißt Gilles Hutchins. Das Buch heißt Regenerative Leadership. Und das sind 2 Schlagwörter aneinander gebastelt, wo ich dann finde, wow. Und ich bin sehr viel mit der Regenerative Agrikultur verbunden. Und es ist ein guter Begriff, Sachen klarer zu machen. Klar brauchen wir auch ein Leadership, aber auch ist das ein Leadership von dir. Leadership ist ja nicht nur, dass der Chef es macht, sondern auch du selber dein eigener Leader bist. Und das andere geht in dieselbe Geschichte, das ist der Daniel Christian Wahl. Der hat dann Designing Regenerative Cultures ein Buch geschrieben, was eigentlich ein Aneinanderführen von sehr guten Fragen ist. Fragen eben, die auch nicht direkt Antworten brauchen, sondern die einfach gestellt werden dürfen, um zu sein, um mitgetragen zu werden, um vielleicht an irgendeinem Punkt eine Antwort zu haben. Aber sie nimmt sie mit in den Alltag. Von dem. Und dann habe ich was. Ja, Real Magic. Also im Grunde bin ich ein Sachbuchfetischist. Dean Radin hat was geschrieben über Ancient Wisdom, Modern Science and the Guide to Secret Power of the Universe. Ein bisschen mehr spirituell, aber es ist so, macht auch so diese Übergänge in die Quantenphysik. Ich glaube, die wir noch viel zu wenig im Alltag für uns verstanden haben, wie wir das, was wir aus den Erkenntnissen eigentlich wirklich für Lehren zielen können.
Super. Danke für die Empfehlung. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, vielleicht noch auch auf die Gefahr, dass es eine Frage ist, die vielleicht ein bisschen was Größeres aufmacht. Aber wenn du jetzt, kann gerne was in Bezug sein, worüber wir schon gesprochen haben. Aber auch wieder in Bezug auf dich. Was ist es, wo du von dir sagst, das verstehst du am besten?
Was ich am besten verstehe? I wouldn't know. Und ich glaube, das hat zwar, erstens weiß man selber nicht, was man am besten versteht, sondern wir sind ja erst die anderen. Also muss man die anderen fragen, wo bin ich eigentlich gut? Oder was wird mir abverlangt? Und ich habe neulich in einem Online-Kurs, lustig, dass ich jetzt huste, eine Karte gezogen. Also ich habe 3 Karten gezogen. Eines war die Engelkarte, die war Kreativität und die Teufelskarte war Inkompetenz. Nein, gerade die Kreativität war der Meister. Der Enthusiasmus war die Engel und die Inkompetenz war die Teufelskarte. Und ich stand da vor meinem Bildschirm und es war eine größere Gruppe und habe mir aufgeschrieben, Inkompetenz, Enthusiasmus und Kreativität. Und habe dann erstmal schlucken müssen und wurde auch sehr bedauert um meine Inkompetenz. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und gesagt, das ist genau das, was du brauchst für das, was jetzt kommt. Und mit der Inkompetenz hast du die größte Basis mitzugestalten, in welche Richtung es jetzt geht. Weil keiner weiß, wie es geht.
Auch wieder sehr stark zu dem, was wir davor schon hatten. Ja, auch, ich sag mal, wo du meintest ja, von wegen nicht Sachen nutzen, aber auch wieder Sachen zu akzeptieren und zu gucken, was bringt es? Ja. Was ergibt sich daraus?
Mit Enthusiasmus inkompetent zu sein, das ist schon mutig. Und da hat sehr viel Kraft drin, wenn du 2-mal drüber nachdenkst.
Bin bei dir. Gerade wenn man verändern will, sind es oft nicht die, die ganz rational rangehen und sagen, ja, zu gucken, was sie denken, was möglich ist, sondern die, die dann halt ein bisschen tollkühn und sagen, hey, selbst wenn wir es nicht schaffen, genau so, sind es meistens die, die etwas bewegen. Wenn du an vielleicht junge Menschen, die etwas verändern wollen, die sich selbst irgendwie als Changemaker identifizieren oder sagen, ja, sie wollen einen Beitrag leisten, muss nicht ganz jung sein, könnte schon sein, dass sie ein paar Berufsjahre hinter sich haben. Aber jetzt Menschen einfach, die sagen, hey, sie wollen etwas verändern. Was würdest du denen raten?
Ich rate ja nicht so gerne, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, die Kontexte nicht zu vergessen. Und die Sachen, die jetzt gerade Startup-Leute oder Changemaker zu gucken, hey, was ihr da macht, ist meistens super cool. Und sehr durchdacht und sehr enthusiastisch auch vorangebracht mit einem Power. Also ich arbeite mit der Global Changemaker Organisation zusammen, die eine Freundin von mir mitgegründet hat. Und wenn du an den Anlässen bist, einmal im Jahr, das ist umwerfend, also was da passiert. Und zu gucken, ja, schaut euch das an, aber schaut es euch im Kontext an, weil es ist einfacher, die Verbindung zu machen, auch wenn man mal frustriert ist, zu gucken, aha, ich bin frustriert, aber warum? Ah, weil ich das vergessen habe anzuschauen. Ah, es ist ja schon da gewesen. Und sich gegenseitig daran zu erinnern, dass die Sachen größer sind, als man manchmal auch aushalten kann anzuschauen. Und dann passt es wieder. Und dann kommst du auf den nächsten Level von Kreativität. Also dann kannst du deinen Enthusiasmus nochmal wieder in uns einbringen.
Gut. Und wenn du gerade sagst, du redst selbst nicht so gerne, kann ich mir vorstellen, dass du es auch nicht so gehen magst, wenn andere so klare, feste Ratschläge geben. Nach dem Motto, so ist es. Was ist denn einer der schlechtesten Ratschläge, die du mal immer wieder, ich sag mal, im Rahmen deines Tätigkeitsfelds oder Expertisebereichs hast?
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, ich antworte ein bisschen intuitiv, in die Richtung Ratschläge oder Weisungen oder Empfehlungen, in der Linearität zu bleiben. Und die hören sich schon meistens auch irgendwie nicht stimmig an. Also für mich sowieso nicht. Nicht, dass ich fast schon allergisch bin da drauf, aber die birgen auch eine sehr große Gefahr, dass ich auf das Problem eine Lösung habe und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, zum Beispiel, ich meine, was man sagen kann, Kinder in Afrika sind oft verwurmt. Und das Problem ist Verwurmung der Kinder und die Lösung ist eine Deworming Pill. Mission accomplished. Nein. Weil die Deworming Pill, die wirkt ja nur 6 Monate. Und die Nebenwirkung der Deworming Pill kennt eigentlich auch noch niemand. Es geht darum, diese Würmer loszuwerden. Und wie werde ich diese Würmer los? Indem ich die Wasserquelle reinige. Wie werde ich die Wasserquelle los? Also wie kann ich das reinigen? Indem ich mit der Community arbeite, dass sie nicht mehr verschmutzt. Und. Und dann kann ich diesen Wurm eliminieren. Und dann bin ich relativ gut dabei.
Also im Umkehrschluss auch alles nochmal, gerade wenn es darum geht, so komplexe Probleme, wie die allermeisten ja wirklich großen Probleme sind, ja extrem komplex. Und überall, wo es vielleicht eine sehr simple Lösung, sehr einfach, beziehungsweise wenn es so um Ursache, Wirkung geht, die einfach mal zu hinterfragen, zu gucken, ist es wirklich so.
Ja, weil das ist ja nicht schlimm ist, eine Deworming Pill zu geben. Im Gegenteil, es hilft den Leuten, gesund zu sein, das Gehirn funktioniert wieder, sie können lernen. Aber es löst das langfristige Problem nicht.
Bin bei dir. Heiko, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, vielen Dank schon für die Gespräche. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir bis jetzt zu kurz gekommen? Oder das möchtest du einfach so nochmal darauf aufmerksam machen?
Nee, ich bin, glaube ich, wir sind immer, was ich schön fand im Moment, ist, dass wir immer wieder Schleifen gedreht haben, die zu den Punkten kamen, die mir wichtig sind. Und ich finde das immer schön, wenn man dann, ja, habe ich doch schon mal gesagt. Ja, stimmt. Ja, es macht ja auch Sinn. Ja, es bin ja auch ein Teil von ich. Also von daher, glaube ich, sind wir da heutigen Stand der Dinge ziemlich rund angekommen. Vielen Dank, Simon.
Super, danke. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, was ist so der beste oder beziehungsweise was du auch machst, was ist so die beste Anlaufstelle?
Ja, meine noch nicht überarbeitete Webpage sehr wahrscheinlich, mein LinkedIn-Profil sehr wahrscheinlich. Man findet auch im Netz ein bisschen was über mich.
Okay, also Heiko Specking, wenn man einfach bei LinkedIn sucht. Ansonsten specking.ch ist deine Website. Na, ganz wichtig, nicht .com oder .ch. Werde ich ja nochmal verlinken, wie alle anderen Sachen, die wir besprochen haben. Dann den Shownotes.
Danke.
Also Heiko, vielen Dank fürs Gespräch, für die Einblicke, für das, das authentisch dich auch offenbart hast, aber vor allem auch für deine Arbeit. Also sehr, sehr spannend. Danke dafür.
Danke sehr.
Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.